An einem Sonntagmorgen sagt die Frau zu ihrem Mann: Hey Schatz, steh auf, sonst kommen wir zu spät in den Gottesdienst. Und der Mann sagt: Oh nee, ich will nicht, ich bin müde, ich habe keinen Bock, ich kann mich auch allein mit Jesus treffen und überhaupt die Leute in der Gemeinde, die mögen mich nicht. Nenn mir einen einzigen guten Grund, warum ich heute mit in den Gottesdienst gehen sollte. Und sie sagt: Ich gebe dir drei. Erstens, es ist Gottes Wille. Zweitens, seit wir zusammen sind, sind wir jeden Sonntag in den Gottesdienst gegangen. Und drittens, du bist der Pastor. Ja, kann auch mal passieren, dass Pastoren keinen Bock haben, sonntagmorgens in die Gemeinde zu kommen. Aber vielleicht kennt ihr diese Erfahrung auch. Vielleicht ist es schon mal passiert, dass ihr so diese Gedanken hattet, dass ihr das Gefühl hattet, ich habe keinen Bock hier auf Gottesdienst, auf Gemeinschaft mit den Geschwistern. Und dass es zumindest auch in eurem Leben schon mal so war, dass ihr euren Schweinehund überwinden musstet, um zu kommen. Aber die Erfahrung zeigt auch, dass es gerade dann, wenn wir am wenigsten Lust haben drauf, dass es gerade dann ist, wo wir es am meisten brauchen. Und meine Erfahrung ist, wenn wir uns aufmachen, in Gemeinschaft kommen, dann werden wir gesegnet und dann werden wir beschenkt. Und warum ist das so? Ja, weil wenn die Gläubigen sich versammeln, da manifestiert sich Jesus und Jesus ist die Quelle des Lebens. Er ist der, den wir brauchen. Wir haben das letzte Woche gesehen, die Jünger haben sich versammelt und der auferstandene Jesus ist in ihre Mitte getreten. Und er hat die Verheißung gegeben, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, Gott ist überall und das stimmt, du kannst ihm überall begegnen und du kannst und du sollst alleine Gemeinschaft mit ihm haben. Aber er ist ganz besonders gegenwärtig. Ja, vielleicht sollte ich es anders formulieren, das stimmt so nicht. Ne? Er ist immer gegenwärtig. Aber er hat verheißen, seine Gegenwart ganz besonders spürbar zu machen und unter uns zu wirken, wenn wir uns als Leib Christi versammeln und zusammenkommen. Das sehen wir schon im Alten Testament übrigens. In Psalm 133 heißt es: Siehe, wie gut und wie lieblich es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, denn dorthin hat der Herr seinen Segen befohlen. Also Gemeinschaft, Gemeinschaftsleben, Gemeindeleben, Gemeinde, das ist seine Erfindung. Er ruft uns zusammen. Jesus ist ein Gottesdienstbesucher. Er dient als Haupt seinem Leib. Fragt die Jünger. Seht hier im Vers 19, als Wiederholung nochmal: An dem ersten Tag der Woche, als die Jünger zusammen waren, da kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch. Und dann lesen wir weiter: Die Jünger freuten sich, als sie den Herrn sahen. Also Jesus tritt in ihre Mitte, da ist Friede, da ist Freude, ja. Redet zu ihnen, er schenkt ihnen Berufungen, er sendet sie aus im Vers 21. Das Wirken des Heiligen Geistes, Belebung, Trost und Zurüstung und Stärkung. Vers 22, Vergebung und Autorität im Vers 23. Wäre das nicht wunderbar, da dabei gewesen zu sein, bei dem Event? Und wäre das nicht wirklich schade und ein Verlust gewesen, das zu verpassen? Es gab einen, zumindest einen, von dem wir wissen, dass er es verpasst hat. Vers 24, Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, Didymus im Griechischen, die aramäische Übersetzung Thomas heißt nämlich auch Zwilling, waren unheimlich kreative Eltern offensichtlich, hatten Zwillinge gehabt und haben gesagt: Oh, dich nennen wir Zwilling. Thomas, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Warum war Jesus nicht mit den Jüngern, als sie sich versammelt haben an dem ersten Tag der Woche? Wird uns nicht gesagt hier, wir können nur spekulieren. Ich glaube, er war maßlos enttäuscht, das war ein Grund. Er war maßlos enttäuscht von Jesus und vielleicht auch den anderen Jüngern und der ganzen Vision vom Reich Gottes, enttäuscht von Gemeinde. Als Jesus gestorben ist, da ist sein Sinn, sein Leben, seine Hoffnung gestorben. Und wir werden noch sehen, der Thomas war so ein Alles-oder-nichts-Typ. Als Jesus gestorben ist, ist für Thomas das alles gestorben. War enttäuscht. Und manche Menschen bleiben aus Enttäuschung dem Leib Christi fern. Sind enttäuscht von ihrer Gemeinde oder dem Pastor oder Geschwistern und die sagen, vergiss das alles. Vergiss Gemeinschaft. Ein paar Punkte dazu. Erstens würde ich sagen, emotional ist es verständlich. Und es gibt manchmal auch gute Gründe, eine konkrete Gemeinde zu verlassen oder sich zurückzuziehen, wenn da Irrlehren sind oder geistiger Missbrauch. Das ist okay. Aber nicht zu sagen, hier vergiss es überhaupt. Zweitens ist es oft eine Überreaktion. Wenn ein Bruder dich enttäuscht hat oder eine Ortsgemeinde dich enttäuscht hat, ist eine Überreaktion, das Ganze über Bord zu werfen, das ganze Konzept von Gemeinde oder Gemeinschaft. Und drittens, manchmal ist das eine Folge von überzogenen Erwartungen. Ist ja oft so, wenn wir enttäuscht werden. Liegt oft daran, dass wir einfach zu hohe Erwartungen haben. Wenn du die perfekte Gemeinde suchst, dann kann ich dir versprechen, wirst du enttäuscht werden. Und übrigens, wenn du sie findest, dann schließ dich ihr bitte nicht an, sonst würdest du sie verderben. Niemand von uns ist vollkommen. Und auch die Gemeinde ist die Gemeinschaft der Unvollkommenen. Ein vierter Gedanke dazu, sich zurückzuziehen aus der Gemeinschaft mit den Geschwistern, ist oft eine oder ganz sicher eine verpasste Chance, geistig zu wachsen. Denn wo lernst du zu vergeben? Wenn nicht dort, wo du verletzt wirst von anderen. Wo lernst du Geduld, wenn nicht mit Menschen, die nicht so ganz einfach sind für dich? Wo lernst du Barmherzigkeit und Unterordnung, dass einer den anderen höher achtet als sich selbst? Wo lernst du andere zu dienen, andere zu lieben? Wo lernst du Hingabe und Treue? Wo erfährst du Korrektur und Ermutigung und Trost, wenn nicht in Gemeinschaft? Wenn du so schnell wegläufst, wenn du enttäuscht bist. In Sprüche 27, Vers 17 heißt es, wir schärfen einander wie Eisen Eisen schärft. Das ist ein Schleifprozess. Das ist nicht immer ganz einfach. Wisst ihr, alleine Christ sein ist einfach. Wenn ich mit Jesus spazieren gehe, dann bin ich so ein frommer und geduldiger und liebevoller und heiliger Mann. Ich bin übrigens auch ein ganz vorbildlicher Ehemann, allein mit Jesus. Und auch ein ganz wunderbarer Pastor, allein. Ich wäre übrigens der beste Pastor der ganzen Welt, wenn es euch nicht gäbe. Es ist einfach, Gott zu lieben, oder? Gott ist absolut liebenswert. Ihr seid das Problem. Und ich bin euer Problem. Ihr sagt, du bist noch nicht mal mit einem Vers fertig hier. Wahrheit ist, ich bin mein Problem und du bist dein Problem. Die Wahrheit ist, erstes Leben in Gemeinschaft bringt diesen Dreck in meinem und in deinem Herzen an die Oberfläche. Diese Ungeduld und der Stolz und Kritiksucht und Lieblosigkeit und all diese wunderbaren hässlichen Dinge, die da in uns sind. Also Gemeinschaft, aneinander lernen wir diese Dinge. Aneinander lernen wir Geduld und Barmherzigkeit und all das andere. Miteinander wachsen wir und schärfen einander und werden Jesus ähnlicher, werden reife Menschen, reife Christen. Also wenn du dich zurückziehen willst von Gemeinde, Gemeinschaftsleben mit Geschwistern, dann musst du dich fragen, warum will ich das? Das ist oft eine selbstsüchtige, rein egoistische Reaktion. Keine geistlich reife, wohlüberlegte, lang überbetete Reaktion. Wir haben letzte Woche ja darüber gesprochen, dass 89% der Gottesbesucher die Gemeinde besuchen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen und die ihrer Familie. Aber das sollte nicht unsere einzige Motivation sein oder die vorrangige Frage sein. Ich denke, die erste Frage sollte sein, Herr, wo willst du mich haben? Willst du mich hier? Und wie kann ich dienen den Geschwistern? Nicht so eine Konsumentenmentalität. Und hey, wenn der Laden mich nicht so bedienen kann, wie ich will, dann ziehe ich weiter. Also Gemeinschaft ist wichtig. Man trifft nicht überhastete Entscheidungen aus einer Enttäuschungserfahrung heraus. Lass dich nicht von Enttäuschung vom Leib Christi isolieren. Na, das ist so eine Lieblingstaktik des Feindes, uns zu isolieren. Er ist ein reißender Löwe. Und was machen Löwen oder Raubtiere, Raubkatzen im Allgemeinen? Die versuchen, einzelne Tiere von der Herde zu isolieren und das sind die, die sie dann reißen und die sie verschlingen. Gemeinschaft bietet einen Schutz. Ich glaube, Thomas war enttäuscht, erstens. Zweite Vermutung, die ich so habe, warum Thomas nicht bei den Jüngern war, ist, dass Menschen unterschiedlich trauern. Manche, wenn sie traurig sind, dann suchen sie Trost in der Gemeinschaft. Andere sind eher so veranlagt, dass sie sich zurückziehen und allein sein wollen. Und ich habe so den Verdacht, dass der Thomas vielleicht so einer war. Und ich kann es gut verstehen. Ich glaube, ich bin auch eher so veranlagt. Und es ist okay, für kurze Zeit sich zurückzuziehen, um irgendeine Trauer zu bewältigen oder nachzudenken oder zur Ruhe zu kommen. Aber lass dich auch nicht von deinen Emotionen auf Dauer von den Geschwistern isolieren. Oft brauchen wir dieses Gemeinschaftsleben gerade dann am meisten, wenn wir uns am wenigsten danach fühlen. Also was immer es für Gründe gibt, die Menschen haben, nicht in Gemeinschaft mit den Geschwistern zu sein, es gibt eigentlich keinen wirklichen biblischen Grund. Wenn die Leute sagen, oh, ich brauche keine Gemeinde, ich brauche keine Gemeinschaft, Jesus und ich alleine, ich kann Jesus alleine nachfolgen, ich kann beim Wandern in der Schöpfung Gott anbeten, ich und der Herr alleine, das ist genug. Die einfache biblische Antwort ist nein. Erstens ist diese Ich und der Herr alleine Mentalität schlicht und einfach ungehorsam. Und zweitens diese Philosophie, diese, ich nenne sie immer die Lucky Luke Philosophie, der einsame Cowboy und sein Hund, ist geistlich ungesund. Und ich habe im Laufe der Jahre schon einige solche einsamen, streunenden, herumziehenden Christen getroffen und mich ihnen unterhalten. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen einzigen getroffen noch, der wirklich geistlich gesund war. Es sind meistens irgendwie doch so ein bisschen schräge Vögel. Und manchmal denken die, dass sie besonders geistlich sind, dass sie geistlicher sind als alle anderen, zu geistlich, um mit denen Gemeinschaft zu haben, aber das beweist ja gerade ihre geistliche Unreife. Das ist, was Gottes Wort uns sagt, Hebräer 10, Vers 24. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Also das hat Gott uns ganz klar schwarz auf weiß, dass wir die Gemeinschaft mit dem Leib Christi nicht vernachlässigen sollen. Und der Kontext ist Schutz von Abfall eigentlich im Hebräerbrief. In der Gemeinschaft
ist ein Schutz. Und wir sind in Gemeinschaft berufen. Nachfolge Jesu ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und das wird auch so klar, wenn wir die Evangelien lesen und durch die Apostelgeschichte lesen und die Briefe im Neuen Testament lesen. Es ist ein interessantes Studium, mal die Konkordanz zu nehmen und alle Einandergebote im Neuen Testament anzusehen. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Johannes 13 sagt Jesus, ihr seid schuldig, einander die Füße zu waschen. Johannes 15, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Römer 15, deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Und dann sagt er auch in Römer 15, dass wir einander ermahnen sollen. Galater 5, Vers 13, dient einander durch die Liebe. Epheser 4, wir sollen mit aller Langmut und Sanftmut, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragen. Beschreibt das nicht manchmal schön, das Gemeindeleben? Einander ertragen. Epheser 4, Vers 32, seid zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Epheser 5, Vers 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Hebräer 3, ermuntert einander jeden Tag. Jakobus 5, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander. 1. Thessalonicher 5, ermahnt einander und erbaut einer den anderen. Nur ein kleiner Auszug. Aber ich denke, das sollte genügen, um euch zu überzeugen, dass es Gottes Plan für dich und mich ist, in Gemeinschaft mit den Geschwistern zu leben. Und sagt hier nicht, dass es eine traditionelle Gemeinde sein muss oder eine Hauskirche oder sonst was. Es geht um verbindliche Gemeinschaft mit den Geschwistern. Gemeindeleben, welcher Art auch immer. Damit ist auch nicht gemeint, dass wir nur einmal in der Woche irgendwo Stühle wärmen, in einen Gottesdienst und dann nach Hause gehen. Und das war's. Uns nicht weiter interessieren. Nee, diese Koinonia-Gemeinschaft im Neuen Testament, der Jünger meint, ein Leben miteinander zu teilen, zusammen zu leben. Einander, diese Einanderdienste auch, einander zu lieben und zu ermutigen und zu ermahnen und zu erbauen. Und dass wir gemeinsam unsere Berufung leben. Ich denke, das ist der erste große Punkt, die erste Anwendung, die wir von Thomas lernen können heute Morgen. Gemeindeleben, Gemeinschaftsleben mit den Geschwistern ist wichtig. Überlebenswichtig. Lasst uns das als Anwendung nehmen. Thomas war nicht in der Gemeinde sozusagen und er hat Jesus verpasst. Zweitens wollen wir uns natürlich über Glauben und Unglauben unterhalten, denn der Thomas ist ja dafür bekannt, der ungläubige Thomas zu sein. Unglücklicherweise für ihn ist er einer derjenigen Personen in der Bibel, die vor allem für ihre Schwäche oder für eine negative Eigenschaft oder negatives Ereignis in ihrem Leben bekannt sind. Es gibt viele, die für ihre gute Eigenschaften bekannt sind. Zum Beispiel Noah ist dafür bekannt, dass er Gott gehorsam war und dass er die Arche gebaut hat und nicht so sehr für seine besoffene Geschichte später, irgendwann mal. Und Mose ist bekannt als der Gesetzgeber, als der, der Israel aus der Sklaverei herausgeführt hat und nicht so sehr als der Zornbinkel, der nicht ins verheißene Land reingehen durfte. Oder Elia ist bekannt für seinen Sieg über die Baalspropheten, wo Feuer vom Himmel fiel und nicht so sehr für seine Depression, die dann direkt nachher gefolgt ist. Aber dann gibt es andere, die haben wir vor allem für ihre negativen Eigenschaften, sage ich mal, oder Geschichten in ihrem Leben in Erinnerung. Bei David denken wir oft an seinen Ehebruch mit Bathseba, obwohl er in der Bibel ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird. Oder Petrus haben wir oft als dieses Großmaul in Erinnerung. Der, der Jesus verleugnet hat, obwohl der Petrus ein großartiger Leiter war und ein großer Ermutiger der Gemeinde. Und Thomas hat in dem Fall auch die A-Karte gezogen. Er ist bekannt als der ungläubige Thomas, obwohl er eigentlich ein sehr hingegebener, großer Mann Gottes war. Deswegen möchte ich, dass wir uns erstmal das große Bild ansehen, wenn wir uns den Thomas betrachten. Es ist interessant, so ziemlich alles, was wir über Thomas wissen, wissen wir aus dem Johannes-Evangelium. Es gibt drei Situationen, in denen der Thomas konkret erwähnt wird, also jetzt über diese Liste der Apostel, die Jesus berufen hat, hinaus. Das erste Mal sehen wir da Thomas in Johannes 11. Jesus sagt seinen Jüngern, Lazarus ist gestorben und ich gehe hin, ihn wieder aufzuwecken. Und da lesen wir in Vers 6, Johannes 11, da sprach Thomas zu den Mitjüngern, lasst auch uns gehen, damit wir mit ihm sterben. Scheint, dass Thomas nicht auf der Sonnenseite des Lebens geboren wurde. Er war wohl so einer, der eher eine pessimistische Grundeinstellung hatte. Ein Optimist hätte vielleicht gesagt, okay, lasst uns mit ihm gehen, es wird schon irgendwie gut gehen. Er wird schon irgendwie gut machen. Thomas nimmt das Schlimmste an, sagt, lasst uns mit ihm gehen und lasst uns mit ihm sterben. Das ist sehr pessimistisch, drückt auf der anderen Seite aber auch eine unglaubliche Hingabe aus. Und auch so ein Mensch war der Thomas. Er war so ein Alles-oder-Nix-Typ. Thomas hat nichts halbherzig gemacht. Wenn nachfolgen, dann voll und ganz. Oder halt gar nicht. Und das sehen wir auch an unserer Stelle heute. Und wir wissen aus der Tradition, aus der Kirchengeschichte, dass Thomas, nachdem er seine Glaubenskrise hier überwunden hat, dass er als Missionar für Jesus weitergereist ist als alle anderen Apostel. Er war der Einzige, der über das Römische Reich hinausgereist ist, zuerst in die Gegend von Iran und Irak heute und dann weiter bis nach Indien. Und es gibt sogar heute noch dort eine Konfession, die sich auf Thomas zurückberuft und auf die Gemeinden, die er dort gegründet hat und die seinen Namen trägt. Und schließlich ist Thomas als Märtyrer gestorben für Jesus. Er war wirklich bereit, Jesus bis in den Tod nachzufolgen. Das ist Hingabe. Ein großer Mann Gottes. Ermutigt mich auch zu sehen, dass Gott ganz unterschiedliche Persönlichkeiten gebraucht. Ich denke, wir würden sagen, ein Missionar oder ein Gemeindegründer, das muss ein Optimist sein und der muss am besten extrovertiert sein und ein geselliger Typ und wir haben so unsere Schubladen. Aber hier war Thomas, ein Pessimist, der eher introvertiert war, wie es scheint. Und Gott hat ihn gebraucht. Also wenn Gott dich zu etwas beruft, dann lass dir von niemandem sagen, hey, nee, du hast nicht die Persönlichkeit dazu oder die Begabungen oder du bist zu alt oder zu jung oder zu sonst irgendwas. Wir Menschen haben so unsere Schubladen und manchmal so unsere sehr genauen Vorstellungen, wie jemand sein muss. Gott hat diese Vorstellungen nicht. Er hat andere Vorstellungen. In 2. Chronik 16, Vers 9 heißt es, des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das sind seine Prioritäten. Und er hat den Mose auserwählt, als Befreier zum Pharao zu gehen, obwohl Mose nicht reden konnte, genauso wie Paulus. Und der war vielleicht der größte Apostel und Gemeindegründer in der Kirchengeschichte. Und er hat David, den Jüngsten, den Unbedeutendsten seiner Familie, den einfachen Hirten zum König Israels erwählt und hat er da dem Samuel gesagt, hier schau nicht aufs Äußere, denn Gott sieht auf das Herz. Und er hat den jungen Jeremia und ihn als Propheten erwählt und den jungen Timotheus als Pastor. Also solange dein Herz ungeteilt bei ihm ist, kann er dich zu allem gebrauchen. Er kann dich mit allem begaben und befähigen, was du brauchst. Dein Herz, deine Einstellung ist wichtiger als Begabungen oder Persönlichkeit. Und so wirklich, wenn Gott dich zu etwas beruft, lass dich nicht von diesen kritischen das wird nie klappen und du schon gar nicht und Leuten abhalten, weil das kann ich dir versprechen, von denen gibt es auch im Leib Christi genug. Genug Entmutiger, leider Gottes. Und das ist eigentlich auch genau das Gegenteil von dem, wozu wir berufen sind. Wir wollen einander ermutigen und Gott vertrauen, wenn er Berufungen schenkt. Zweite Situation ist in Johannes 14. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Und Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Und Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Ich mag den Thomas. Thomas war einer, der den Dingen wirklich auf den Grund gehen wollte. Und er war ehrlich, er war mutig. Und wenn er was nicht verstanden hat, dann hat er das gesagt. Seid ihr nicht dankbar für die Thomas in euren Schulklassen, wenn ihr zurückdenkt an die Schule? Es sind Situationen, wo der Lehrer irgendwas erklärt und sagt, habt ihr es alle verstanden? Und wir sitzen alle da und Gott sei Dank ist da der Thomas, der sagt, ich habe keine Ahnung, wovon sie gerade gesprochen haben. Und 80% von uns anderen haben es auch nicht kapiert, aber wir haben uns nicht getraut, das zu sagen. Thomas hat sich getraut. Er wollte den Dingen auf den Grund gehen. Und als dritte Stelle haben wir hier unsere Stelle hier. Also Thomas war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Und könnt ihr nicht die Begeisterung in ihren Gesichtern hören und in ihren Stimmen hören? Wir haben den Herrn gesehen. Aber Begeisterung, Schwärmerei, das hat den Thomas nicht beeindruckt. Er war einer von dieser ganz nüchternen Sorte. Und er sagt hier, er sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Wow, das ist eine starke Aussage, oder? Das klingt ziemlich stur für mich. Ich meine, er kannte diese anderen Jünger, die waren 3 Jahre lang miteinander unterwegs und wenn die alle sagen, wir haben den Herrn gesehen, hätte ich erwartet, dass er vielleicht sagt, wenn er so skeptisch ist, wirklich? Oh, ich wünschte, ich wäre auch dabei gewesen, hey, das wäre ja zu schön, wenn das wirklich wahr wäre, so in die Richtung. Aber so wie der Thomas das hier sagt, drückt es absoluten Unglauben aus. Das würde jedem naturalistischen Skeptiker heutzutage alle Ehre machen, was der Thomas hier sagt. Sehr beeindruckend. Er sagt, wenn ich Jesus nicht persönlich mit meinen Händen anfassen kann, wenn ich ihn nicht persönlich mit meinen irdischen 5 Sinnen verifizieren kann und verifizieren kann, dass er auferstanden ist, dann werde ich nicht glauben. Absolute starke Aussage. Ich glaube nur das, was ich beobachten und anfassen kann. Harte empirische Fakten für mich persönlich, alles andere gibt's für mich nicht. Hier Berichte, Zeugnisse von anderen zählen nicht. Ich habe Jesus nicht gesehen, deswegen gibt es ihn nicht. Okay? Vielleicht kennt ihr auch solche Leute. Ich habe Gott noch nie gesehen, deswegen gibt es ihn nicht. Das ist eine sehr enge Definition der Realität. Sehr begrenzt. Niemand lebt praktisch wirklich so. Denn wenn du wirklich konsequent so leben wolltest, dann müsstest du erstens mal alle Geschichtswissenschaft abschreiben, Alles, was du aus zweiter Hand weißt, von Lehrern oder Eltern oder aus Büchern oder Medien oder Wikipedia, alles, was du nicht verstehst, steig bitte nicht in ein Auto, bevor du nicht, was für ein Glaubensschritt, ne? Steig nicht voll Glauben in ein Auto, obwohl du den Verbrennungsprozess und das alles nicht genau verstehst. Eigentlich ist das noch strenger oder enger als die naturalistische Naturwissenschaft, die Dinge sieht, die per Definition sagt, es darf nichts Übernatürliches geben. Aber selbst die glauben an irgendwelche Teilchen in der Materie, die sie zwar nicht sehen können, vielleicht noch nicht mal messen können, aber die aufgrund von irgendwelchen mathematischen Berechnungen und Hypothesen eigentlich da sein sollten, nach dem Motto, wir können es zwar nicht sehen und nicht greifen, aber es muss diese Teilchen eigentlich geben. Das ist gar nicht so nah vom biblischen Glauben entfernt, oder? Wir betrachten die wunderbare, durchplante Schöpfung und wir schauen in unser Herz und sagen, es muss ihn eigentlich geben. Ist ein rationaler Glaube, doch ein Stück weit empirischer Glaube. Aber wie rational ist es zu sagen, ich glaube nur, was ich sehen kann oder was ich persönlich erfahren habe, was ich verstehe? Das ist sehr begrenzt und sehr subjektiv und eigentlich sehr irrational und hochmütig. Denn erstens, deine Sinne sind nicht 100% verlässlich. Wisst ihr das? Wollt ihr es ausprobieren? Ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht. Mach die Folie mal drauf. Danke, Gabi. Was denkt ihr, sind diese Linien schräg oder parallel? Ja, natürlich, das ist die Wahrheit, die sind parallel. Aber wir nehmen sie als schräg wahr. Oder die zweite Folie, guckt euch mal die an. Ein Stück runter noch, da ist oben noch was. Also die Relativität von Helligkeit. Diese Linie in der Mitte hat konstant eine Farbe, aber durch den Hintergrund kommt sie uns verschiedenfärbig vor, als Farbverlauf. Und dann unten, das ist besonders witzig, da sehen wir nämlich Objekte, die gar nicht vorhanden sind. Also unsere Sinne sind nicht 100% verlässlich. Also woher weißt du denn, dass das, was du gesehen hast oder gehört hast, wirklich so ist? Bist du dir wirklich 100% sicher? Also wenn das ein Ansatz ist, ich glaube nur das, was ich gesehen und angefasst habe, dann musst du eigentlich sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Weil ich kann nicht wirklich behaupten, dass meine Eindrücke immer 100% der Realität entsprechen. Zweite Frage, die ich in dem Kontext hätte, ist, wie viel von all dem Wissen, was existiert auf der Welt und all den Fakten, die es wirklich gibt, wie viel von dem weißt du denn? Wie viel von den Fakten kennst du? Was würdest du sagen? 10%? Niemals. 1%? Wahrscheinlich auch nicht. Also die Wahrheit ist, du weißt eigentlich wirklich nichts im Vergleich zu all dem, was man wissen kann. Zu all dem, was existiert in der Realität. Also könnte es sein, dass in diesen 99% der Realität, die du nicht kennst, dass da Gott existieren könnte oder Dinge wie Auferstehung oder Wunder? Deine Sinne, dein Intellekt, deine Erfahrung, deine Gefühle sind keine sichere Grundlage für Glauben. Ihr wisst es, habt ihr jemals das Gefühl gehabt, jemand mag euch nicht? Und dann habt nachher irgendwann später herausgefunden, das stimmt gar nicht? Oder das Gefühl, Jesus ist nicht da? Ist es wahr?
Man, unsere Gefühle verändern sich. Da wäre einmal da, einmal nicht da. Die Wahrheit ist, Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Also wir selbst, unsere subjektive Wahrnehmung, unsere begrenzte Auffassungsgabe ist keine gute Glaubensgrundlage. Wir haben eine viel bessere Grundlage für unseren Glauben als das Sehen und das Anfassen. Wir haben eine objektive Basis für unseren Glauben und es ist Gottes Wort. 2. Petrus 1, Vers 16. Ihr könnt es gerne aufschlagen, wenn ihr mitlesen wollt. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Also die Jünger Jesu berichten uns im Neuen Testament nicht irgendwelche menschengemachten, erfundenen Geschichten, auch nicht nur eine subjektive Erfahrung von einem Menschen, von der wir hier lesen. Nee, es gibt 4 Evangelien und in denen sind hunderte Menschen Jesus begegnet. Auch nach der Auferstehung. Über 500 Menschen sind dem auferstandenen Jesus begegnet. Und das waren Augenzeugen und die waren noch am Leben, während das alles hier niedergeschrieben wurde. Und wenn diese Berichte gelogen hätten, dann hätten die das ganz leicht überführen können. Petrus sagt, wir sind Augenzeugen. Und dann nennt hier ein Beispiel, Berg der Verklärung, wir waren dabei. Johannes sagt uns was Ähnliches in 1. Johannes 1, Vers 1. Was wir gehört haben, von Jesus persönlich übrigens, was wir mit unseren Augen gesehen haben, inklusive all dieser Zeichen und Wunder, die Jesus getan hat, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Hey, wir haben ihn betastet. Das verkündigen wir euch. Und im Kapitel 21 hier im Johannes-Evangelium wird Johannes sagen, noch viele andere Dinge hat Jesus getan und alle Bücher dieser Welt könnten die nicht fassen. Also die Apostel sagen uns, wir haben Jesus erfahren, wir haben ihn mit eigenen Augen gesehen, wir haben ihn gehört, wir haben ihn betastet, wir könnten tausende Erfahrungen berichten, die wir mit ihm gemacht haben. Also den Jüngern zu sagen, Jesus ist nicht auferstanden oder Gott ist nicht real, wäre wie mir zu sagen, deine Frau existiert nicht. Ich weiß, dass es sie gibt. Ich weiß, dass sie real ist. Ich habe mit ihr geredet, ich habe mit ihr gelacht, sie hat mich angeschrien, ich habe sie geküsst, ich habe sie betastet, ich habe mit ihr getanzt, ich habe mit ihr gegessen, ich war dabei, wie sie unsere Kinder geboren hat. Also wenn du mir sagst, deine Frau gibt's nicht, sage ich dir, du bist verrückt. Ich weiß, dass es sie gibt. Und wenn jemand aufgrund von persönlicher Erfahrung Jesus glauben könnte, dann wären es auf jeden Fall die Jünger. Und Jesus ist für jeden Menschen, der im Glauben zu ihm kommt, real erfahrbar. Er ist eine objektiv existierende, lebendige, erfahrbare Person. Er ist auferstanden und erlebt. Aber die Jünger machen da nicht Halt an ihrer persönlichen Gotteserfahrung oder Jesuserfahrung. Der Petrus schreibt weiter, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester und er tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Ich lese euch es nochmal vor aus einer einfacheren Übersetzung, aus der Neuen Leben Übersetzung. Aus diesem Grund setzen wir noch größeres Vertrauen in die Botschaft der Propheten. Achtet auf das, was sie geschrieben haben, denn ihre Worte sind wie ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis zu dem Tag, an dem Christus erscheint und sein helles Licht in unseren Herzen aufgeht. Also das Wort Gottes. Ihre Erfahrung mit Jesus, all diese Zeichen und Wunder, die Sie mit eigenen Augen beobachtet haben, die haben Jesus als den Messias und als den Herrn bestätigt. Ich meine, erstens war es unmöglich für Menschen, sowas zu tun, und zweitens war es prophezeit im Alten Testament. Und Jesus hat alle messianischen Prophetien über den verheißenen Retter im Alten Testament, und davon gibt es so ungefähr 300, genau erfüllt. Prophetien, die hunderte Jahre zuvor gegeben wurden. Er war ein Nachkomme von König David. Er war geboren in Bethlehem von der Jungfrau, aufgewachsen in Nazareth. Seine Eltern sind mit ihm nach Ägypten geflüchtet, der Kindermord in Bethlehem. Er hatte einen Vorläufer, er ist auf dem Esel nach Jerusalem eingeritten. Er wurde von einem Freund verraten, um 30 Silberstücke, auch das war prophezeit. Auch was damit gemacht werden wird, dass sie diese Silberstücke in den Tempel werfen werden. Er war still vor seinen Anklägern. Seine Hände und seine Füße wurden durchbohrt. Sie haben sein Gewand geteilt. Er wurde gekreuzigt zwischen zwei Verbrechern. Er wurde in das Grab eines Reichen gelegt. Er ist auferstanden. Alles Dinge, die prophezeit waren. Und die Jünger sagen uns, wir glauben unsere Erfahrung mit Jesus, weil sie mit der Heiligen Schrift übereinstimmen. Wir glauben an Jesus als unseren Messias und Herrn und Retter und Gott, weil er all diese Prophetien der Heiligen Schrift erfüllt hat. Und es ist unmöglich, dass es zufällig geschehen ist. Und das bestätigt ihn als Messias. Und das ist unsere feste Glaubensgrundlage, das Wort Gottes. Wir haben ein festes Fundament für unseren Glauben, Gottes Wort. Und Jesus hat die Jünger auf dem Weg nach Emmaus genau wegen dem Punkt zurechtgewiesen. Er hat zu ihnen gesagt, o ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften, was ihn betraf. Was Thomas hier verlangt hat, war eigentlich unerhört. Dass er das zur Bedingung gemacht hat, an Jesus zu glauben, ihn mit seinen eigenen Händen zu betasten und mit seinen eigenen Augen zu sehen. Ich mag an der Geschichte aber auch zu sehen, wie viel Geduld Jesus hat mit ehrlichen Suchern. Und vielleicht bist du noch so ein Skeptiker, der gerade noch so am Abchecken ist und am Suchen ist. Und hey, wir sind froh, dass du da bist. Bleib dran. Jesus hat gesagt, wer sucht, der wird finden. Jesus liebt dich. Streck dich aus nach ihm. Er streckt sich aus nach dir. Vers 26 lesen wir, und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas war bei ihnen. Er hat seine Lektion gelernt. Er war am nächsten Sonntag mit dabei in Gemeinschaft mit den Jüngern. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Shalom, der typische jüdische Gruß. Dann spricht er zu Thomas, zu ihm persönlich. Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Wow. Gebrauch dieselben Worte, die der Thomas eine Woche zuvor oder irgendwann in der Woche gebraucht hat. Woher wusste er, was Thomas gesagt hat? Na, ganz einfach, er war da, er war dabei, er war gegenwärtig, er war nicht sichtbar, aber er war gegenwärtig.
genauso wie er heute nicht sichtbar ist, aber doch absolut gegenwärtig ist.
Und jetzt hier manifestiert er seine Gegenwart wieder, er macht sich sichtbar und er weist den Thomas zurecht für seinen Unglauben. Und wir lesen übrigens nirgendwo, dass Thomas Jesus wirklich betastet hat. Das Erscheinen Jesu und seine Worte an ihn, das waren ihm genug. Vers 28, Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und das ist das tiefste Glaubensbekenntnis, was wir im Neuen Testament finden. Übrigens noch größer als das, was der Petrus gesagt hat. Ja, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Mein Herr und mein Gott. Jesus ist Gott. Und wenn er Gott ist, dann hat er auch das Sagen. Also wir sehen hier auch wieder diesen Herrschaftsanspruch Jesu. Er will das Sagen haben, er will das Kommando haben in deinem Leben. Und wirklich, wenn Jesus nicht dein Herr ist, dann ist er auch nicht dein Gott. Dann spielst du wahrscheinlich selber Gott und willst dein eigener Herr sein und es ist Götzendienst, dann musst du schlicht und einfach umkehren. Und für Thomas hier, das war nicht eine abstrakte theologische Aussage, irgendein Fürwahrhalten von Glaubenssätzen, was er hier gesagt hat. Seht hier, er hat gesagt, mein Herr und mein Gott, persönlicher Glaube, persönliche Bekehrung und Hingabe. Und nur das ist ein rettender Glaube. Thomas war nicht halbherzig, er hat ganze Sache gemacht. Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig, glücklich in ihrer Seele sind die nichts gesehen und doch geglaubt haben. 2. Korinther 5. Wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. 1. Petrus 1,8, ihr liebt Jesus, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Ihr jubelt über Jesus mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Und so, schreibt der Petrus, erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Und du solltest diese Option in Betracht ziehen. Gott fordert dich heraus, seinem Wort zu glauben. Das ist Grund genug. Mach nicht diese engstirnigen, subjektiven, irrationalen, engen Bedingungen für deinen Glauben, wie der Thomas das getan hat. Hey, wenn du warten willst, bis Jesus wiederkommt, um seine Wundmale zu sehen und die Hand in seine Seite zu legen, dann ist es zu spät. Okay? Dann wirst du zwar auch glauben, jeder einzelne Mensch wird glauben, es wird in der Ewigkeit keine Atheisten geben, aber dein Glaube wird dich dann nicht retten vor Gottes Gericht über deine Sünden. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist die Zeit, in der Jesus dir Vergebung, Versöhnung und ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott als Geschenk anbietet, auf Grundlage von dem, was er für dich getan hat am Kreuz. Wenn Jesus wiederkommt, um zu richten, dann wird diese Gelegenheit vorbei sein. Also jetzt bist du dran, jetzt persönlich. Vers 30 lesen wir, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Diese Dinge sind aufgeschrieben, damit wir glauben. Und wir haben die alle durchgelesen und studiert in den letzten 2 Jahren. Sind geglaubt, damit ihr glaubt, oder und damit ihr durch den Glauben Leben habt, oder wörtlich eigentlich, damit ihr glaubend Leben habt, oder indem ihr glaubt,
Leben habt. Das ist, wie wir ewiges Leben empfangen. Also wirst du dich Jesu Werk am Kreuz für dich anvertrauen zur Errettung deiner Seele, zur Versöhnung mit Gott? Wirst du dich hingeben, ihm, wie der Thomas es getan hat, und ihn, deinen persönlichen Herrn und Gott, sein lassen? Die Jünger glaubten, der ungläubige Thomas, die härteste Nuss, glaubte. Jetzt bist du dran, deine Entscheidung zu treffen.